Hallo und schön, dass du bei Folge 72 mit dabei bist. Wir haben heute eine Athletin zu Gast, die vor dem Triathlon ein völlig anderes Leben geführt hat. Denn bevor sie richtig gut in den Sport eingestiegen ist, hat sie eher von Donnerstag bis Samstag gefeiert, um den Sonntag dann für die Regeneration zu nutzen. Red Bull-Botschafterin hätte sie wohl auch damals schon werden können. Aber das ist sicher die einzige Parallele zu ihrem heutigen Leben. Mach dich gefasst auf ein extrem spannendes Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen in deinem Triathlon-Podcast. Wir sind deine Hosts Lotta und Schorsch und wir zeigen dir, wie du dein Triathlon-Training gestalten kannst, deine Performance auf ein neues Level hebst und so deine Ziele erreichst.
Hallo und herzlich willkommen, Svenja. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, ein bisschen mit uns über Triathlon zu plaudern.
Ja, hi, ich freue mich auch riesig dabei sein zu können und super cool, dass es so spontan geklappt hat. Vielen Dank.
Ja, war echt fast die spontanste Folge bis jetzt und wir haben auch gar nicht so viel Zeit, haben wir gerade erfahren, deswegen legen wir gleich los und die erste Frage ist fast die wichtigste. Hat das Bob-Shirt schon einen Ehrenplatz?
Ja, tatsächlich. Also Bob, ich bin ein großer Bob Abbott-Fan, tatsächlich. Cool, dass ihr das nachgeforscht habt. Und also einen Ehrenplatz hat es schon in meinem Kopf. Ich wollte es über meinem Bett aufhängen. Jetzt momentan liegt es jetzt da nur.
Ah, okay.
Über meinem Kopf quasi auf dem, auf dem Regal.
Ja, nur für unsere Hörer kurz die Aufklärung. Bob macht eigentlich immer die Interviews vor den Weltmeisterschaften. Also es war immer Hawaii, er hat es jetzt in Nizza auch gemacht. Er war auch in Rot und wir sind auch große Fans und gucken eigentlich alles, was er macht und haben natürlich auch gesehen, wie du da warst. Und cooles Shirt und das hat auch einen Ehrenplatz auf jeden Fall verdient. Damit sind wir eigentlich schon beim großen Thema, das Rennen auf Hawaii. Du warst zum dritten Mal auf der Insel jetzt mit dabei, richtig?
Ja, genau. Jetzt muss ich selber mal überlegen. Ja, genau. Als Amateur und 2016, 2019 und 2023.
Bist du jetzt quasi schon im Alltag wieder angekommen oder ist immer noch so ein bisschen Hawaii-Vibe bei dir vorhanden?
Der Vibe war leider nach 2-3 Tagen vorbei. Und ich habe mich einfach nur total genervt mit diesem Jetlag, der bei mir extrem eingeschlagen ist. Also ich war nachts super munter. Oder sagt man pudelmunter? Nee, sagt man nicht.
Pudelwohl vielleicht.
Ja, das habe ich gedacht, das passt jetzt nicht. Also ich habe mich nicht pudelwohl gefühlt, weil ich super munter war. und dann den ganzen Tag über war ich halt total erschlagen und müde und konnte gar nicht recht trainieren. Wollte auch gar nicht, weil mein Körper einfach gesagt hat, hey, was machst du hier mit mir? Das war schon irgendwie super spannend. Da war dieses Hawaii-Feeling, wie gesagt, schon nach 2-3 Tagen irgendwie vorbei. Und ich habe mehr damit zu tun gehabt, mit dem Jetlag zu kämpfen. Aber ja, eigentlich nach 1,5 Wochen ging es mir wieder super gut. Und ich habe mich pudelwohl gefühlt, jetzt passt wieder zu Hause zu sein. Und der Schnee ist jetzt auch schon gekommen, worüber ich mich total freue. Auf eure Frage zurückzukommen, ich bin wieder im Alltag angekommen.
Okay, gut. Also du bist jetzt auch nicht traurig, im Schnee zu sein, weil es gibt ja viele, die sich da nicht so drüber freuen, wenn sie so aus dem Paradies wieder zurück müssen in die Kälte.
Nee, tatsächlich. Ich mag es total gerne im Schnee. Aber ja, nach 1-2 Monaten maximal reicht es mir dann auch.
Okay, alles klar. Also zeitlich begrenzt diese Begeisterung.
Ja, nee.
Okay.
Ja, das ist so.
Aber so wie wir das in Interviews gehört haben, Hawaii ist für dich schon was Besonderes, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich war mega enttäuscht, dass ich es letztes Jahr nicht auf die Insel geschafft habe. Einfach aus Kostengründen. Es war einfach viel zu teuer. Ich meine, dieses Jahr war es auch ein Minusgeschäft leider. Aber ich habe schon gemerkt, es ist ein wichtiges Event. Und wenn man nur irgendwie kann, sollte man einfach auch dabei sein. Und es hat mir auch einen riesen Motivationsschub gegeben, mich nochmal neu aufzustellen, zu überlegen, wie es weitergehen kann bei mir nächstes Jahr und was ich einfach besser machen kann. Und da gibt es sehr, 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 sehr viele Stellschrauben, an denen man noch drehen kann.
Also es hätte besser laufen können dieses Jahr?
Ja, tatsächlich. mit dem Schwimmen war ich eigentlich rundum zufrieden. Dann habe ich das ein oder andere Training auf dem Rad ja, vielleicht falsch priorisiert, beziehungsweise ja, hätten wir anders lösen können, weil ich am Anfang nicht mit der Gruppe mitgehen konnte, aus Angst, dass ich ja, dass ich irgendwie hochgehe. Das war dann irgendwie so ein bisschen schade, weil ich gemerkt habe, als sie dann langsamer wurden und ich eben kam dann eben noch mal ein bisschen näher, da waren aber irgendwie schon alle Körner so verschossen. Also wenn ich meine, da kann man jetzt viel spekulieren, aber ich habe das Gefühl, wenn ich gleich dran geblieben wäre, ja, hätte ich eine Gruppe gehabt, aber ja, ich hatte irgendwie die Hosen voll und Angst, dass ich mein Rennen damit versaue. Und ja, so war ich halt komplett alleine unterwegs. Das war jetzt so Nummer eins taktisch schlecht. Ja, und vielleicht hätte man das auch, ja, wie gesagt, im Training mal trainieren können, dass ich das Selbstvertrauen noch gehabt hätte. Ja, habe ich aber nicht. Fahrradkette,
Ja.
genau. Dann habe ich einen neuen Sattel drauf gemacht, 2 Monate vor dem Rennen. Ist eigentlich auch total peinlich,
Ja,
weil
aber 2 Monate sind ja jetzt auch schon ein bisschen Zeit, ne? Also das ist
ja,
jetzt nicht unbedingt
genau,
kurz
ja, und
davor.
ich kam halt auch echt gut mit dem Sattel klar. Ist ein Rennradsattel, muss man jetzt dazu sagen, kein Triathlon-Sattel. Und durch die Berge sitze ich halt auch relativ oft und bin nie über 1,5 Stunden wirklich in Aero-Position. Und als ich dann so nach 1,5 Stunden gemerkt habe, okay, jetzt tut das irgendwie schon mega weh. Und dann fing ich halt an, so von der einen auf die andere Seite so zu so hubbeln.
Ja.
Ja, da habe ich mir sicherlich auch keine Freude mitgemacht, und war sicherlich auch keine Performance-Steigerung mit diesem Sattel. Da hätte ich sicherlich noch ein bisschen mehr Ehrgeiz haben müssen und weiter suchen müssen. Da bin ich jetzt direkt nach Kona natürlich wieder drauf ja, eingegangen. Und habe jetzt mittlerweile 6, 7 Sattel, die da rumfliegen, die ich jetzt gerade am Testen bin. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt ja, in nicht so langer Zeit von hier dann auch mal den perfekten Sattel für mich endlich finde, weil den habe ich bis heute irgendwie noch nicht so richtig entdeckt.
Ja,
Ja,
das
das. Ja. Und dann, ja, lief das Rennen eigentlich soweit ganz okay, da, bis auf, dass ich eben alleine war. Und dann habe ich circa Kilometer 120 oder 130 meine Verpflegung verloren. Das war dann auch nicht so optimal, weil ich hatte eine Flasche vorne auf dem Oberrohr und da ist so ein, ja, so ein Flaschennuckel drin, sage ich einfach mal so, den ich nicht zugemacht habe. Logischerweise ist dann das ganze Zeugs ausgelaufen. Ja, und dann bin ich dann recht leer gelaufen, muss ich dann doch echt sagen. Und musste dann, ja, und dann habe ich eine, also ich habe mal aufgefüllt meine Sachen, also Getränke mit Wasser, und danach habe ich mich versorgt. Das heißt, also an der einen Station habe ich noch was genommen, und dann bin ich ja dann die, keine Ahnung, 15 Kilometer gefahren bis zu der Station, hatte nichts. Und dann habe ich ja nochmal 15 Kilometer gefahren bis zur nächsten, und da bin ich echt leer gelaufen. Also es war knapp eine, ja, ein bisschen unter einer Stunde, ja, ohne Verpflegung. Das war schon, ja, hardcore, bis ich dann da eben dann gestoppt habe und ja, alles, was ich so kriegen konnte, irgendwie in mich reingeschüttet habe. Das war halt mega spannend. Also 2 Dosen Red Bull, eine Flasche Cola, dann habe ich mir vorne ins Trinksystem noch eine Flasche Cola reingetan und hatte noch ein Morgengel dazu und so einen Kuchen. Da habe ich mir auch schon gedacht, ah, jetzt, also jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Es läuft wieder oder du gehst jetzt hier voll hoch. Also so ein Insulinpeak und dann Insulinpeak runter und ja, dann war es das. Oder sogar Magen-Darm-Probleme, aber weil ich da recht
Ja.
empfindlich bin, tatsächlich.
Ja,
Aber
da,
das
also
war.
bei der Mischung hätte ich jetzt gesagt, dass du einen guten Magen hast, weil also ich habe einmal Red Bull getrunken im Wettkampf und das ging gar nicht gut.
Boah, hey, also, hey, ich weiß auch, ich habe noch nie einen Red Bull getrunken, bis auf natürlich, ja, so früher
Ja.
in meiner damaligen Zeit vor 10 Jahren, wo ich noch gar nicht wusste, wie man Sport überhaupt schreibt, ungefähr. Ja, da gab es dann natürlich öfter mal ein Wodka Red Bull. Also von daher, ich meine, ich kann das schon tolerieren, aber ja, es waren mal irgendwie dann über 10 Jahre Red Bull Pause. Es war ein mega Risiko, aber ja, es ist gut zu wissen, dass es läuft, und dass ja, mein Körper das auch abkann. Wenn er völlig im Loch ist, dann nimmt er dann wirklich alles.
Ich höre übrigens gerade raus, du wärst eigentlich prädestiniert für einen Red Bull-Athleten oder für einen Red Bull-Athlet.
Habe ich auch
Also,
gerade gedacht. Ja, vielleicht
nur
solltest du
mal,
mal
falls da
eine
jemand zuhört,
Sponsorin
also.
anfragen. Das, nee, das stimmt wirklich. Also ich vertrage Red Bull tatsächlich gut, was ich jetzt irgendwie nicht so mehr in Erinnerung hatte. Und ja, es hat mich tatsächlich in meiner Zeit vor dem Sport ja, wöchentlich begleitet.
Aber damit könntest du ja auch verschiedene Zielgruppen dann ansprechen als Red Bull-Athletin. So, ne?
Sehr breit aufgestellt, ja.
Absolut, hey, also Sport ist ja schön und gut, aber eigentlich hat Red Bull im Partyleben sehr, sehr, sehr viel mehr zu suchen. Also,
ja da sind sie, glaube ich, auch gut vertreten, würde ich jetzt sagen, ja.
Da sind sie gut vertreten, ja.
Aber das Rennen war ja nach dem Radfahren noch nicht vorbei und du hast ja, also du hast jetzt erzählt, dass du da sehr große energetische Probleme hattest, aber du bist ja trotzdem als 14. ins Ziel gekommen und dabei bist du, glaube ich, erst als 29. vom Rad gestiegen, richtig?
Ja, genau. Also nachdem, also meine Mama, die ist auch, ich bin dann alleine angereist und ja, war so ein bisschen einsam und hab gedacht, oh mein Gott, hey, die sind hier alle mit riesen Teams und ich habe hier niemanden, außer ja meine Mom. Und die kam mir danach und die stand dann eben hinter der T2, circa 2 Kilometer danach und sagte, Svenja, 29. Platz. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, das ist ultra peinlich, Nummer eins. Nummer zwei, so viel Geld, das jetzt da drauf gegangen ist, alle so, das willst du einfach nicht so stehen lassen. Willst du einfach nicht.
Also, ja.
Und ich bin 2019 ja als Top, da war ich ja dann 20. und hatte ja auch so mega Magen-Darm-Probleme beim Laufen. Da wäre sicherlich, ja, das war halt mega schade, weil ich da so viele Gehpausen gemacht habe, wegen Toilettenbreaks. Und das wollte ich irgendwie unterbieten, definitiv. Also alles, aber keine Top 20. Und dann war ich 29. Und dann habe ich mir dann so gedacht, also hey, jetzt riskierst du halt, also jetzt hast du schon was auf dem Rad riskiert mit deiner Ernährung da und jetzt musst du halt auch immer was beim Laufen riskieren, was kannst du noch als 29. verlieren, so habe ich mir dann einfach gedacht. Ja, und dann bin ich dann halt einfach die ersten 10 Kilometer mega locker gelaufen, bis ich mich dann eingekriegt hatte, so von der Enttäuschung, die ich da mitgeteilt bekommen hatte. Ja, und dann habe ich mich irgendwie ganz gut gefangen und es lief mega gut und ich habe mich so von Kilometer zu Kilometer besser gefühlt. Es war irre. Also eigentlich ging es dann nur noch, also ab Kilometer 10 bis Kilometer 32 habe ich so gedacht, boah, es wird immer besser. Gut, ab Kilometer 32 habe ich dann doch gemerkt, boah, scheiße, Mist. ich bin in einem Defizit gewesen auf dem Rad und dann kam das irgendwie dann doch durch, weil irgendwann, der Körper, der kann bis zu einem Punkt X schon gut kompensieren, auch wenn du ihm dann immer weiter fütterst, aber wir brauchen halt doch mehr als das, was man aufnehmen kann. Das ist halt dann irgendwie, ja, das hat mir dann schon so ein bisschen Angst gemacht, muss ich doch sagen, weil das ging so Kilometer 32 los, ja, dass mein Magen gekrummelt hat und da habe ich schon so gedacht, das ist nicht gut, das kann jetzt echt in die Hose gehen, aber nee, tatsächlich hab mich dann dadurch gewurschtelt irgendwie und habe mich Palani noch runtergerobbt um die Ecke da und dann ins Ziel. Also ich war echt recht happy.
Ja, ich meine, das ist ja, also ist immer eine Frage der Perspektive, aber aus unserer Sicht ist Platz 14 extrem gut.
Ja, und du hattest ja auch die fünftschnellste Laufzeit, wenn ich mich nicht irre, oder? Also 3:01.
Ja.
Also richtig stark.
Ja.
Das war wirklich recht gut. Ich bin noch zufrieden damit, sage ich. Sagen wir mal so, also Part 1 war gut, Part 3 war gut, Part 2 ist noch ausbaufähig.
Ja, aber wir haben auch gelesen, dass du auch jemand bist, der A nicht aufgibt und B auch so ein bisschen noch wissen will, wo der Körper noch hin kann. Und was du jetzt erzählst, hört sich ja schon sehr stark nach sehr guten neuen Erfahrungen an. Also, dass du leerläufst und dass die Ernährung geht und was trotzdem geht, obwohl du zwischendrin quasi so ein Tief hattest.
Ja, also ich hatte nicht mal ein mentales Tief. Wobei hatte ich natürlich schon, als ich dann eben alleine da unterwegs war, ohne Gruppe, als die weggefahren ist, das war ja dann eigentlich Kilometer 20 schon. Aber dann habe ich mich relativ gut gefangen und dann kam ja dann das körperliche Tief, wenn man das so nennen darf. Wie ihr das schon angedeutet habt, ich nehme das als immer wieder als Challenge auf und finde deswegen so eine Langdistanz einfach so faszinierend und unglaublich spannend, was man aus einem Körper alles rausholen kann. Und ja, ich liebe das einfach, an die Grenzen zu gehen und ich liebe es eigentlich auch über das, was ich eigentlich, ja, eigentlich über das, was ich in der Lage bin, hier hinauszugehen. Und das war halt auch damals bei meinem ehemaligen Trainer letztes Jahr, wo ich echt ein gutes Jahr hatte mit den drei Ironman-Siegen. Der hat halt auch zu mir gesagt, Svenja, also wenn ich dich im Training sehe, bist du ein guter Athlet, aber ich weiß nicht, was du im Wettkampf machst. Das ist eigentlich gar nicht das, was du kannst, sondern viel, viel mehr. Und das ist natürlich schon irgendwie cool und bestätigt eigentlich so mein Mindset, dass ich wirklich immer versuche, meinen Körper irgendwie nochmal über die Linie zu pushen, ja, die er eigentlich schon vorgibt. Aber ja, dann realisiere ich dann immer, hey, es geht noch ein Stück. Klar, irgendwann bin ich natürlich limitiert, das ist logisch, aber jetzt beim Laufen fand ich es auch super spannend, wie weit ich dann doch gehen kann, obwohl mein Körper schon sagt, also hey, ich habe Hunger, jetzt bleiben wir stehen und erstmal Chicken McNuggets oder was weiß ich, ja.
Ja, aber das ist doch mega gut. Also besser so als andersrum. Wenn man halt nur Trainingsweltmeister ist, dann kann man ja damit nicht viel erreichen. Aber du hast jetzt die Erfahrung gemacht, du kannst dich auf deinen Körper verlassen oder dein Körper kann mehr, als du ihm vielleicht zutraust. Und dann kannst du im nächsten Rennen vielleicht zum Beispiel an der Gruppe dranbleiben beim Radfahren und ein paar mehr Watt pushen für über einen längeren Zeitraum und dann hinterher wieder die Kraft sparen und auch vor allem die mentale Kraft, die du ja auch brauchst, um das irgendwie wieder gut zu machen.
Ja, das ist natürlich das ich glaube, das Mentale ist schon eine echte Nummer, wenn du eine Gruppe bzw. keine Gruppe hast. Also das ist so hilfreich, wenn da einfach jemand vor dir fährt, ob das 15 Meter, 20 Meter oder was weiß ich, wie viel Meter ist. Es ist einfach, du weißt, du bist nicht alleine. Und ich hatte so das Gefühl, boah, ich bin hier einfach alleine. Klar, in Harvey habe ich dann den Gegenverkehr gesehen, was jetzt nicht gerade motivierend war, aber sonst war ich alleine.
Ja, und es ist ja, ich glaube, das kommt ja auch immer auf die Erfahrungen, die man selber gemacht hat und das Rennen an, aber jetzt, man ist ja jetzt auf Hawaii auf dem Rad jetzt nicht irgendwo in der Stadt, wo auch Zuschauer viel sind oder so, sondern man fährt da irgendwo in so einer Wüste das nagt, glaube ich, schon an jedem, egal wer da alleine unterwegs ist. Und ich glaube, du müsstest deiner Mutter vielleicht nochmal irgendwie so ganz subtilen Tipp geben, wie sie dich ein bisschen besser motivieren kann.
ja, nee, also hinten raus wird es auch besser. Also sie hat ja dann gemerkt, dass ich aufhole und dann wird sie dann auch selber sehr motiviert.
Ja.
Ja, sie ist schon, also mein größter Fan sicherlich, hat mich ja auch zum Sporttreiben gebracht, weil ich, wie schon erwähnt, vor knapp 10 Jahren wollte ich mich gar nicht mehr bewegen. Also irgendwie 500 Meter laufen, also gehen, war schon eine Herausforderung. Da habe ich dann lieber so einen Bus genommen oder dann vielleicht auch sogar das Fahrrad irgendwie mal bis zum Supermarkt. Das sind circa 450 Meter, also wo ich früher gewohnt hatte. Also ich war halt ultra faul und ja, sie hat gemacht zum Sport und dann habe ich halt auch gesagt, also hey, jetzt musst du mich auch supporten. Also ich meine, du hast mich jetzt dahin gepusht, ich habe mega Freude, aber im Grunde bist du daran schuld, dass ich da jetzt so Bock drauf habe, ja.
Ja.
Ja, das ist jetzt vielleicht ein krasser Wechsel von dieser Höhe im Ironman zu diesem, ja, zu deiner Vorgeschichte. Aber vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie du dazu gekommen bist. Du hast ja auch ein paar Posts dazu gemacht. Nach dem Ironman, was zum Beispiel den Einteiler bedeutet und so, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun.
Ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Du hast jetzt erzählt, also es ist ja schon ein bisschen angeklungen, es hört sich an, du warst faul, also nicht viel laufen, Sport war nicht dein Ding, Red Bull mit Jägermeister oder Wodka war eher dein Ding. Wie muss man sich das vorstellen, wie darf man sich das vorstellen, die Zeit vor dem Sport bei dir?
Ja, also Jägerbomb war auch mit drin, sag ich mal so.
Ich dachte es mir.
nicht nur Wodka Red Bull. Also ich denke, die meisten richtigen Profi-Athleten, vielleicht weiß ich gar nicht, ob die das kennen. Also klar, Wodka Red Bull vielleicht schon vom Namen, aber Jägerbomben, was ist das? Auf jeden Fall, nee. Ich habe eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie raus konnte, habe ich das Leben mal so richtig als genossen, aber nicht wirklich auf die gesunde Art, sondern ja, ich bin halt feiern gewesen und mein kompletter Freundeskreis, der ja eigentlich ja, dein Umfeld, das prägt dich ja auch extrem. Ich meine, ich bin eben nicht mit Sportlern groß geworden, sondern mit Leuten, die Party machen. Und da habe ich mich relativ schnell angepasst, weil es auch Spaß gemacht hat und ich habe es mega cool gefunden, ja, irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag irgendwie feiern zu gehen und dann am Sonntag war dann so der Erholungstag und dann ja auch Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwie, ja, und Donnerstagmorgen natürlich wieder Schule, Freitag, ja, dann ging es halt wieder los, irgendwie Donnerstag feiern, Freitag gerade so die Schule noch geschafft und dann ging es voll los, also ja, es war irgendwie schon hardcore. Ich muss schon sagen, das war irgendwie auch eine, ja, eine ausdauernd, also man musste schon Ausdauer haben. Um
dann, ja, musste man wirklich. Also man hat ja dann meistens auch wenig geschlafen. Also ich war früher genau dasselbe. Ich habe geraucht, getrunken, überhaupt keinen Sport gemacht. Und man musste ja irgendwie Freitagmorgens wieder so fit sein, dass man wenigstens in der Schule auftauchen konnte. Das ist heute, das könnte ich nicht mehr. So Triathlon geht, aber das könnte ich nicht mehr. Also du warst das Partygirl.
Ja, hey, also ich hatte mega Freude. Also ich war jetzt nicht so die typische, ja, wir sind so irgendwie die Mega-Clique, sondern es war eigentlich meistens eine Freundin, mit der ich so ungefähr, als der Club aufgemacht hat, sind wir zusammen rein und wir sind auch immer zusammen raus. Also wir sind jetzt irgendwie nicht so, wie heißt das, Gilmore Girls, glaube ich, ne? Oder wie heißen die, oder Sex in the City oder so.
Ja, okay, alles klar. Ja.
So krass, nee, so krass war ich jetzt nicht, aber wir waren einfach feiern und haben getanzt und ja, und sind dann eigentlich immer wieder, wir zwei, also meine beste Freundin, auch wieder zusammen nach Hause gegangen. Das war so wie soll ich das nennen? Ja, das ungeschriebene Gesetz, also keiner geht irgendwie ohne den anderen nach Hause und ja, so war das eigentlich auch immer. Und ja, das ist natürlich total krass, weil diese Freundin, wir haben so viel durchgemacht und so viel zusammen erlebt und jetzt sind unsere Wege komplett getrennt und anders und trotzdem sind wir immer noch beste Freunde und das weiß ich so zu schätzen, weil die anderen Mädels, mit denen ich da unterwegs war, die dann zwar auch, ja, wie gesagt, ich hatte ja nicht so eine richtige Clique, aber ich meine, wir waren dann doch zusammen hingegangen und die sind dann einfach gegangen, wann sie wollten oder wie auch immer. Ja, das war halt irgendwie nicht so eine krasse Verbindung wie mit Niki, genau so heißt sie.
Okay.
Das ist recht, recht cool, weil was ich definitiv feststelle, Freundschaften im Sport sind, würde ich fast sagen, die halten länger als die Freundschaften, ja, aus der Partyszene. Weil ich habe ja auch sehr, sehr, sehr viel Zeit mit Menschen in den Clubs verbracht, aber hey, ich habe wirklich nur noch Kontakt zu meiner besten Freundin. Relativ oberflächlich, würde ich fast behaupten.
Ich glaube, miteinander leiden verbindet auch immer.
Ja, das ist
also,
so.
Das ist. Und was ist dann passiert? Also wie kam es dann zu Triathlon ist jetzt auch nicht der Sport, der 2012 so super populär war.
Tatsächlich nicht, ist mega lustig, weil das hat der Bob mich ja auch gefragt. Wusstest du, wer wann Weltmeister war? Wusstest du, was die Geschichte von Ironman ist? Hey, nein, das hat mich auch überhaupt nicht interessiert bis 2017. Also ich habe erstmal 5 Jahre lang Sport, also diesen Triathlon-Sport gemacht, einfach weil ich Bock drauf hatte, weil es total cool ist, weil ich coole Leute dabei getroffen hatte. Ja, natürlich wusste ich, als ich da 2012 da meinen zweiten Triathlon gemacht habe, das war ja dann gleich die 73 WM in Las Vegas und wurde ja da Weltmeister. Klar, da habe ich natürlich schon mitbekommen, dass, ich glaube sogar Sebi Kienle gewonnen hatte. Aber das wisst ihr sicherlich besser. Auf jeden Fall Leander Cave wurde da Weltmeister. Sie wurde ja dann noch, glaube ich, 2012 in Kona nochmal Weltmeister. Ich bin ja jetzt aber nicht mal 100% sicher. Aber ja, also die zwei kannte ich. Also Leander Cave und Sebi Kienle und ja, ich und die Anna Haug, klar, die kannte ich auch, weil die hat, ist in meiner, ja, ich habe in Saarbrücken studiert, Sportwissenschaften. Und klar, die Anne, die habe ich dann öfter mal dort gesehen und fand das so faszinierend. Wow, so ein riesen Talent, ja, trainiert da quasi in den gleichen Trainingshallen und auf der Bahn wie ich. Klar, natürlich war ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch kein Triathlet so groß, sondern einfach nur ein Sportstudent, vielleicht sogar ein bisschen fauler Sportstudent. ja, dadurch kannte ich eigentlich so, ja, 3, 4 Profis. Das stimmt schon, aber ich habe mich nicht wirklich interessiert, was die genau machen, was die erreicht haben, ohne dass ich jetzt auch ja eben nebenbei mitbekommen habe, durch eben, weil ich selber bei dem Rennen dabei war. Von daher, ja.
Ja, und nur weil du es nebenbei erwähnt hast, bei deinem zweiten Triathlon warst du schon bei der 73 WM.
Ja, genau.
Das heißt, du hast den ersten Triathlon, den du gemacht hast, das war auch gleich eine Mitteldistanz und du hast vorher nie Triathlon gemacht.
Ja, genau. Ah, jetzt bin ich ganz von der Ja, genau. Wie bin ich in den Triathlon reingekommen? Durch meinen Arbeitgeber, die Condor, ich bin Flugbegleiter. Die hatten ein Gewinnspiel von der damaligen Muttergesellschaft Thomas Cook, die den 71-3 Mallorca organisiert hatte und gesponsert, also Sponsor war. Und da haben wir, also dann so ein Mitarbeiter-Gewinnspiel für Startplatz, Hotel und Flug. Und ja, da war ich tatsächlich einer der glücklichen Gewinner davon und hat das auf Stolz meiner Mutter dann mitgeteilt, dass ich da mitmachen will. Und ja, so kam das alles, weil sie dann gesagt hat, Svenja, mach erstmal ein bisschen irgendwie Laufsport oder geh mal in Fahrradverein oder geh von mir aus in den Triathlonverein und mach halt mal eine Sprintdistanz. Das ist zu lang, das schaffst du nicht. Und dann, wenn jemand zu mir sowas sagt, dann bin ich halt so richtig angespornt. Das schaffst du nicht, das wollte ich dann eben revidieren und ihr zeigen, hey doch, ich krieg das hin. Und ja, so kam ich da rein. Genau, jetzt habe ich die Kurve wieder gekriegt.
Ja, und dann hast du da gleich deine Altersklasse gewonnen.
Genau, richtig.
So, einfach mal so. Also du bist quasi Triathlon-Naturtalent.
Ich würde mal sagen, du hast dich gut vorbereitet beim Feiern, denn du hast ja schon angesprochen, da braucht man viel Ausdauer. Und wenn du immer Red Bull getrunken hast, hast du auch viel Zucker konsumiert. Und genau das ist doch eigentlich die perfekte Kombination für Triathlon, nicht?
Stimmt. Ich wusste damals schon, man braucht viel Zucker, um durchzuhalten.
Ja.
Damals schon trainiert.
Ja, nee, aber mal im Ernst. Also hast du einfach dieses Talent in dir oder hast du damals irgendwie den Trainingsplan aus dem Internet gefischt? Wie lief das?
Nee, das ist nicht ganz lustig, weil ich hatte ja dann eben diesen Plan und dieses Ziel, den Ironman in Mallorca zu finishen. Das war natürlich dann das Ziel.
Ja.
Wenn da einigermaßen gut abschneide, beziehungsweise den Slot für die WM da hole, das war natürlich, hätte ich im Leben nicht gedacht. Auf jeden Fall habe ich da mich dann damals einem Verein angeschlossen, der ALV Mainz, hieß der, glaube ich, oder heißt der Verein. Ich habe in Mainz gewohnt zu der Zeit. Und ja, genau, Oliver Elstner, das war mein erster Trainer, das war der Vereinstrainer. Und der hatte damals schon irgendwie gesagt, Svenja, du kannst es echt weit schaffen. So jemanden haben wir jetzt hier noch nicht gehabt. Und dann habe ich immer gedacht, ja, bla bla, und was für ein dummes Gelall, ne? So irgendwie.
Ja.
Das sagen sie ja dann alle, um dich zu motivieren. Und als ich dann zwar, ja, dann habe ich dann irgendwann noch mal mit einer Freundin trainiert, die auch bei der Condor gearbeitet hat, im Büro. Ich bin ja Flugbegleiterin und die hat auch Triathlon gemacht wiederum. Die hat mich dann trainiert und die hat auch schon gesagt, hey Svenja, du hast wirklich Potenzial. Also so jemanden hatten wir noch nicht. Oder hatte ich noch nicht. Und dann habe ich halt wieder irgendwie gedacht, ja, klar, die müssen sich ja irgendwie auch motivieren, die Trainer. Ne? So. Aber dann war es halt mega spannend. Dann habe ich eine Zeit lang mit dem Trainer vom Andreas Dreiz trainiert. Und Andi ist auch ein super guter Freund von mir. Ist, glaube ich, auch, ja, ist der erste Triathlon-Profi, den ich tatsächlich so kennengelernt hatte als normalen Menschen und nicht irgendwie als Profi, sondern da habe ich gemerkt, boah, also es gibt auch coole Triathlon-Profis, die normal sind irgendwie und die sich auch mit Age-Groupern unterhalten, weil ich ja natürlich damals noch Age-Grouper war. Genau, und ja, Andi und ich, wie gesagt, wir sind immer noch gute Freunde und damals habe ich mit dem Trainer, den er noch hat, trainiert und dann bin ich 2015 aus Spaß zur letzten Austragung von Thomas Cook als Sponsor beim Ironman Mallorca geflogen, weil da war ja wieder der Flug und Hotel, nein, Hotel nicht, Flug und Startplatz ja, haben wir geschenkt bekommen, aber ich hatte vier oder fünf Monate vorher hatte ich einen Ermüdungsbruch im Fuß und konnte quasi gar nicht laufen und hatte nur 71,3 gemacht vor diesem Rennen und zwar dann danach vielleicht nochmal 10 Kilometer oder 15 Kilometer. Es war wirklich wenig, wenig, wenig Laufvolumen, quasi keins laufen und dann habe ich halt zu Thomas beziehungsweise zu Condor gesagt, also ich komme auf jeden Fall mit und habe da auch mega Lust drauf, die Condor zu supporten. Ich hatte dann da so einen schicken Einteiler bekommen von der Condor mit schönem Logo und da war ich natürlich ultra stolz drauf und habe aber gesagt, also ich bin noch nie 180 Kilometer gefahren mit dem Fahrrad und nie mehr als 26 Kilometer gelaufen. Also ich glaube nicht, dass ich da überhaupt ankomme, geschweige denn überhaupt, wenn ich ankommen würde, durchlaufen kann, weil ich einfach das Lauftraining nicht habe. Aber damals war ich einfach so unbedarft und habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass man ein Laufvolumen braucht oder ein Radvolumen braucht. Ich bin dann halt einfach dahin und habe dann einfach mal gemacht.
Ja.
Ja, und kam dann, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube als sechste oder siebte Gesamt, auch inklusive der Profis, ins Ziel. Und hatte so einen Spaß und Freude bei dem Marathon. Ultra schnell, was ich da gemacht hatte. Schieß mich durch, ich weiß auch nicht mehr meine Zeit. Aber ja, es war ultra cool, aber war mir irgendwie zu lang. Es war dann irgendwann fand ich dann zu langweilig, so auf dem Rad. Weil es ist ja schon eine langsame Geschichte im Vergleich zu einem 3. Und dann war damals noch eine Freundin und Kollegin auch von der Condor, eine Flugbegleiterin dabei, Simone, und die sagte, hey Svenja, du bist bald eine halbe Stunde vor der zweiten Amateurin überhaupt hier im Ziel und du hast jetzt den Kona-Slot, den musst du nehmen, vielleicht schaffst du es nie wieder nach Kona, hat sie zu mir gesagt.
Ja, also nur zum Zusammenfassen, erste Langdistanz, Altersklasse gewonnen, Kona-Slot.
Genau. Und ich natürlich gedacht, das ist ja einfach, ne? So, ja, ist ja einfach. Und dann hat Simone gesagt, ah, Svenja, das war jetzt ein super guter Tag, hey, das musst du nehmen. Und ich habe gesagt, hey, das ist so teuer, da hinzukommen und generell auch den Kona-Slot zu bezahlen. Und das Geld hatte ich nicht. Und dann sagte Simone, hey, ich leihe dir das. Und dann sage ich, ey, ich weiß gar nicht, wann ich das zurückzahlen kann, Simone. Ja, egal, zahl mir das irgendwann wieder. Ich will einfach nicht, dass du das verfallen lässt. Und dann habe ich, ja, dann ist es ja am nächsten Tag immer und dann habe ich dann drüber geschlafen und habe dann auch nochmal zu Simone gesagt, oh, ich würde es schon machen, aber irgendwie ist halt so viel Geld und oh, ich weiß nicht. Ja, aber dann hat sie mich dann so lange bequasselt, dass ich das dann, ja, den Slot dann genommen habe und das war ja dann Ende 2015, was natürlich total cool ist, weil ich 11 Monate Zeit hatte bis zur WM in Hawaii und da wollte ich es natürlich dann schon besonders gut machen. Und das war ja dann auch meine zweite Langdistanz. Und ja, dann habe ich es halt völlig übertrieben wieder im Laufen, weil mir das Laufvolumen einfach, bin ja nie gelaufen früher. Klar, mit meinem Hund, da kommen wir dann auch noch drauf zurück, mit meinem Einteiler, mit dem bin ich zwar so ein bisschen gejoggt, bevor ich mit dem Triathlon angefangen habe, aber das Laufvolumen fehlt halt einfach, wenn du bis zu deinem 18. Lebensjahr eigentlich dich gar nicht bewegst. Und deswegen hatte ich auch den ersten Ermüdungsbruch und dann hatte ich ja noch einen Ermüdungsbruch im gleichen Fuß. Und seitdem habe ich Gott sei Dank Ruhe. Also es war wirklich nur zum so Anlaufschwierigkeiten, ich glaube, weil einfach die Muskulatur war nicht vorhanden. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann bin ich ohne wirkliches Lauftraining, also ich konnte anderthalb Monate vor 2016 in Kona, also als ich da als Amateur angetreten bin, gar nicht laufen, war nur Aquajoggen. Ich war 2 Wochen in Hawaii vor dem Rennen da und bin da auch gar nicht gelaufen, also wirklich kein Witz, ich erzähle jetzt hier keinen Mist, null gelaufen, nur Aqua gejoggt so ein bisschen und ja klar, geschwommen und Rad gefahren und ich hatte ja wirklich überhaupt keine Erwartung und gar nichts. Ich wusste zwar, auf dem Rad habe ich wirklich gut trainiert und Schwimmen war auch super, aber Laufen war echt die mega Wundertüte, weil ich den Boden ja quasi über einen Monat nicht mehr betreten hatte, außer gehend. Und da hatte ich halt so mega Schienbeinprobleme, was ich auch ab und zu leider immer noch habe. Und das hatte ich dieses Jahr auch wieder in Hawaii. Deswegen bin ich in der Rennwoche auch nur einmal 30 Minuten gelaufen. Also Das war irgendwie auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich nach Hawaii komme, kann ich nicht mehr laufen. Ich weiß auch nicht. Ja, nur im Rennen klappt es dann. Und ja, auf jeden Fall hat es dann mega gut geklappt. Und dann bin ich 19 Minuten 53 vor der zweiten Amateurin overall ins Ziel gekommen. Und relativ schnell war auch bekannt, dass ich in den Top 15 war.
Bei
Auch
den
inklusive.
Profis, ne?
Das war recht irre. Dann wurde ich auch direkt, das ist ein bisschen zum Lachen und lustig, auch für alle Amateure, die zuhören. Weil ich, ja, wie gesagt, war ja dann irgendwie Amateur und wusste gar nicht so, was ich kann. Und bin dann ins Ziel gekommen und war einfach nur glücklich angekommen zu sein, bis mir dann gesagt wurde, hey, bester Amateur, Top 15, komm mal mit zur Dopingkontrolle. Und dann habe ich gedacht, boah, alle sagen ja dann, oh Mann, ey. Und ich war einfach nur, oh, ist das cool, ey. Da darf ich jetzt zu Doping, nur die Besten dürfen dahin. So, das war echt lustig. Und da war damals, kann ich mich noch so gut dran erinnern, die Anja Beranek, die heißt ja mittlerweile Ippach, die saß auch bei der Dopingkontrolle. Und ich kam dann da an, zwei Zehennägel verloren, fünf Blasen, und dann habe ich erst mal meine Schuhe ausgezogen und dann habe ich die, ja, habe ich so meine, es ist so krass, es ist noch so präsent, schon so ewig her. Schau dann so meine Füße an und sag halt nur so auf Deutsch, boah, ist das eklig. Und sie daneben dran hat dann gelacht, weil ich meine, sie spricht ja Deutsch. Und dann kam ich so ein bisschen ins Gespräch und ja, dann habe ich ihr erzählt, wie stolz ich jetzt bin, da bei der Dopingkontrolle sein zu dürfen, und wie cool ich das einfach hier alles finde. Und ja, dann war ich natürlich auf Wolke 7 und das hat auch tatsächlich echt 1,5, 2 Monate angehalten. Also nach 2016 der WM da, dann habe ich echt so gedacht, boah, das ist schon sehr, sehr cool.
Hat sich da dein Leben geändert eigentlich? Also, du hast ja dann schon gemerkt, du hast wirklich was drauf und wahrscheinlich kamen dann auch langsam so die Podcast-Anfragen und vielleicht auch Sponsoren und so weiter auf dich zu. Und dann wurde es ja doch interessanter, sich das zu überlegen, ob man vielleicht Profi werden möchte, oder?
Und natürlich gibt es auch in dieser Folge eine kleine Werbeunterbrechung. Denn bei uns gibt es keine Werbung im Podcast. Keine minutenlangen Erzählungen über irgendwelche Produkte, die ihr gar nicht braucht, sondern nur die Erinnerung daran, dass man uns einen Kaffee spendieren kann. Der Dank dafür geht diese Woche an Irina. Vielen Dank für die Kaffeespende. Das hat uns auch diese Woche wieder auf Trab gehalten und wir freuen uns, auch in den nächsten Tagen noch den ein oder anderen Kaffee trinken zu können. Für alle anderen, die diesen Podcast unterstützen wollen, den Link zur Kaffeespende gibt es unten in der Beschreibung oder wenn du gleich Nägel mit Köpfen machen willst, einfach mal ins Racing Team gucken und dem Racing Team beitreten und uns da regelmäßig unterstützen. Schaut es euch an und natürlich auch an dieser Stelle herzlichen Dank an alle im Racing Team. Ihr macht uns unsere Arbeit einfacher, indem ihr uns unterstützt. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview.
Ja, das ist eine gute Frage und echt witzige Frage, weil ich war dann zu der Zeit ja immer noch bei dem Trainer vom Andi Treitz. Und der wiederum hat gesagt, wenn ja jetzt löst halt mal die Profilizenz, dann kannst du auch mal damit Geld verdienen und gibst nicht nur Geld aus. Und dann habe ich aber gesagt, oh nee, ich weiß nicht, ich will ja eigentlich auch Vollzeit weiterarbeiten und will mein Studium ja machen und boah, es ist ja auch ganz nett so mit dem Sport, aber es ist ja so anstrengend. Ich weiß, vielleicht höre ich einfach jetzt bald auf, habe ich ihm dann so gesagt. Ja, eigentlich das erzähle ich ja heute noch. Also, das ist eine andere Geschichte, aber. Und ja, dann irgendwie 2007, nee, dann habe ich eine Anfrage bekommen aus Luxemburg. Und die wollten, dass ich zum Olympiastützpunkt komme und mit der Aussage, wir werden einen Mittel- und Langdistanzkader ins Leben rufen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sieht das aus und wie sieht es aus mit Wohnung und wie soll das finanziert werden, weil Luxemburg ist ja schon recht ja, also es ist teuer, es ist nicht billig, sage ich mal so. Vergleich mal mit der Schweiz, wo ich jetzt dann bin. Auf jeden Fall bin ich dann dahin und habe eine Wohnung bekommen. Dann standen aber halt noch gewisse Agreements im Raum, die leider nicht eingehalten wurden. Von daher, ja, bin ich dann von dort wieder weg. Aber die hatten zu der Zeit mich als Profi angemeldet, was ich nicht wusste. Und wenn du die Profilizenz hast, kannst du nicht als Amateur starten. Und da war ich natürlich ultra sauer, und ja, wusste gar nicht so recht, was ich jetzt machen soll. Und dann habe ich einfach gesagt, ja gut, jetzt, was soll ich machen? Soll ich jetzt einfach nichts machen oder soll ich jetzt einfach mal als Profi versuchen? Weil jetzt habe ich ja die Profilizenz. Und dann bin ich, damals war das noch Challenge Heilbronn, dorthin gegangen. Und das war mein erstes Profirennen. Und dort wurde ich dann Dritte und das war so emotional und so großartig. Und ich hatte so viel Freude und dann habe ich gemerkt, boah, das ist irgendwie cool als Profi und du wirst irgendwie anders gefeiert als ein Amateur, obwohl alle gleich sind. Und ich habe mich auch nicht als was Besseres gefühlt, das fühle ich mich heute nicht. Ich habe so einen riesen Respekt vor allen Amateuren, weil ich genau weiß, wie krass es einfach ist, neben der Arbeit noch den Sport zu machen. Also ich habe den größten Respekt für jemanden, der in 12 Stunden einen Ironman finisht, was ich jetzt letztes Jahr auch mal ausprobiert habe. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich habe nämlich den Ironman in Cozumel gemacht. Da habe ich noch eine offen und hatte dann, ich war super, super vorbereitet und hatte echt ein gutes Rennen. Bin dann als Dritte vom Rad. Und dann bin ich vielleicht 3 Kilometer gelaufen und das war's dann, weil ich dann so Probleme mit der Achillessehne bekommen hatte, dass ich nur schmerzfrei gehen konnte. Und dann habe ich gesagt, gut, also solange ich schmerzfrei bin und gehen kann, dann gehe ich. Ja, dann bin ich halt, ja, so in 11 Stunden, keine Ahnung, also knapp 12 Stunden war ich dann im Ziel und deswegen kann ich so mitfühlen und ich weiß genau, was so ein Amateur leistet, der eben in 12 Stunden oder in 11 Stunden oder noch länger ins Ziel kommt. Also mein größter Respekt. Und hey, das muss ich einfach auch machen. Einfach, weil ich mich noch so, ja, als Amateur im Grunde fühle. Also ich kann das so noch leben. Und ich, klar habe ich einen Profi-Status, aber im Herzen bin ich irgendwie noch Amateur.
Ja, aber um das hier festzuhalten, offiziell Simone ist schuld, dass du Profi bist.
Ja, wenn das. Ja, wirklich, weil sie hat mich dazu gepusht, nach Hawaii zu gehen, ja.
Ja, cool. Ist eine spannende Geschichte und es ist auch schön, einfach zu hören. Also wir haben jetzt schon ein paar Leute auch im Podcast gehabt, zum Beispiel Anne Haug, hat Kraulen auch nicht von klein auf gelernt. Die hat sich das auch irgendwann, also die konnte schwimmen, aber das war halt nochmal was anderes. Und es ist einfach eine tolle Botschaft, dass es möglich ist. Also wenn man möchte und wenn man dafür arbeitet, dann kann man es schon ganz schön weit bringen. Jetzt vielleicht nicht so weit und nicht die Geschichte, wie es du jetzt erzählst, aber man muss im Triathlon nicht wirklich sportlich zur Welt gekommen sein, sondern man kann da auch später noch ganz viel reißen.
Nee, also alle, die das jetzt anhören, nehmt das doch zur Motivation. So viel ist möglich. Und auch wenn ihr jetzt ja, keine Sportler seid und anfangen wollt mit Triathlon, ist es definitiv nie zu spät. Ja, genau. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben bei Instagram oder Facebook. Ich bin da total offen. Also ich helfe da auch gerne.
Ja, wir verlinken dein Profil auf jeden Fall in den Shownotes bei Instagram, dann kann man dich ja da anschreiben, wenn man Fragen hat.
Genau, und generell darf man auch gerne folgen.
Ja.
Wir haben gehört, das ist immer gut für Sponsoren auch nachweisen zu können, was für eine tolle Reichweite man hat.
Ja, und man sieht bei dir auch gute Stories. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, hey, cool, danke euch. Genau, und wem mein Content nicht gefällt, ich bin da immer sehr offen für neue Inputs und freue mich, wenn ich was besser machen kann. Also von daher, ja, ich freue mich über jeden Follower.
Ja, super, sehr gut. Ja, machen wir natürlich gerne, weil das ist ja auch immer schön, wenn man nach so einem Interview den Leuten noch folgen kann oder da einfach auch mehr sieht. So. Du hast gerade schon angesprochen, dein Hund hat auch eine große Rolle gespielt in der Zeit, wo du angefangen hast mit dem Training.
Genau, ja, die Alissa war tatsächlich so der Grund, warum ich mich unter anderem überhaupt mal bewegt habe. Also richtig Sport gemacht habe ich natürlich erst mit diesem Gewinnspiel. Das kam los, aber mit der Alissa bin ich dann, ja, also mit Dalmatina, die brauchte so viel Auslauf, dass ich morgens und abends mit ihr spazieren war. Und ich habe mir über 6 Jahre lang, jeden Geburtstag, jede Weihnachten, jede Ostern, eigentlich jede Möglichkeit, wo man sich was von seinen Eltern wünschen kann, habe ich immer nur eine Sache auf meiner Wunschliste gehabt und das war eben ein Hund. Und meine Eltern haben mir eben keinen Hund geschenkt, weil sie einfach gesagt haben, ja, dann schenkt man dem Kind den Hund und dann ist der Hund in der Familie. Das ist zwar gut, aber das Kind kümmert sich nicht um diesen Hund. Ist ja, ja so. Und dann würde ich auch tatsächlich unterschreiben, dass sie da gar nicht mal so verkehrt liegen. Und es ist ein Lebewesen. Man kann, das ist kein Geschenk, sondern man muss sich wirklich darum kümmern und man muss es wirklich extrem wollen. Und das von daher fand ich das auch gut, dass wir damals meinen ersten Vertrag ausgefüllt hatten, in dem stand, Nummer eins, du kannst dir einen Hund kaufen mit deinem Geld, was du angespart hast. Und du musst aber auch morgens vor der Schule und wenn du zurückkommst mit diesem Hund gehen. Und da habe ich gar nicht über, also dann haben meine Eltern eben gesagt, schlaf erstmal eine Nacht darüber, beziehungsweise zwei. Das ist so auch meine Philosophie heute tatsächlich, weil sich dann auch das ein oder andere manchmal noch ändert. Aber hey, da hat sich bei mir nichts geändert. Ich meine, ich wollte jetzt jahrelang einen Hund und als dann zur Debatte stand, okay, wir machen das jetzt mit diesem Vertrag und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Vater, meine Eltern sind getrennt, aber damals waren sie noch zusammen und mein Vater hat diesen Vertrag aufgesetzt, einfach weil er gedacht hat, ja komm, also das ist jetzt so ein krasser Vertrag, die will da nicht ihr ganzes Geld, was sie da angespart hat, ausgeben und sich dann irgendwie so einschränken in ihrem Leben, dass ich das dann eben revidieren würde, aber ich habe das dann sofort unterschrieben und tatsächlich, das war meine Alissa und ich habe, den größten Teil ihres Lebens war quasi ich der Ansprechpartner und war immer für sie da. Klar, als ich dann angefangen habe mit der, zu arbeiten und mit der Uni, musste sie dann auch immer ab und zu zu meinem Kumpel damals rüber, aber also wenn ich zu Hause war, war sie immer die Nummer eins und ich habe mich immer um sie gekümmert und war eigentlich immer für sie da. Und sie hat mich eben auch zu Bewegungen gebracht. Das war eine tolle Erfahrung mit diesem Tier, ja.
Seid ihr dann zusammen auch laufen gegangen? Oder war sie dann schon in einem Alter, wo das nicht mehr so ging?
Also am Anfang war ich mit ihr spazieren, dann war ihr das aber irgendwann zu langsam und dann fing ich an mit dem Mountainbike meiner Mutter so ein bisschen durch den Wald zu fahren. Einfach, dass ich eben die gleiche Strecke in viel, viel kürzerer Zeit absolvieren konnte und dann wurde ich aber da auch so ein bisschen schneller und dann war ich aber zu schnell für sie und dann habe ich halt gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann fing ich dann eben an, so 4 Minuten spazieren und 2 Minuten gehen. So ging das eigentlich los. So bin ich dann eigentlich irgendwann auch mal dann zum Joggen gekommen, dass ich das dann irgendwie immer mehr reduziert hatte, aber nicht, weil ich wusste, dass man das so machen muss, weil wie gesagt, Sport, das war mir ja völlig fremd. Ich habe das einfach so nach Gefühl gemacht, wie mein Körper eben wollte und das finde ich irgendwie auch cool. Vielleicht habe ich auch deswegen ein gewisses Körpergefühl aufgebaut, wie ich mich einfach auch dann entwickeln kann und höre eben auch, was mein Körper kann und was er eben nicht kann, weil damals habe ich genau das gemacht, was er mir eben signalisiert hat. Er wollte zwar sich gar nicht joggen fortbewegen. Ich bin dann eben so weit gejoggt, bis es halt dann gar nicht mehr irgendwie ging und dann bin ich wieder gegangen und dann wieder so ein bisschen gejoggt und so hat es eigentlich dazu gebracht.
Ja, das klingt...
Ja, genau, also das war mit, wenn du es ganz genau nimmst, war sie so der allererste Trainer, den ich hatte. Arthur, wie auch immer man das nennen will.
Ja.
Ja, das klingt echt mega krass, weil viele Triathleten machen sich ja sowas von den Kopf um, also man kann sich ja auch um vieles einen Kopf machen und man kann vieles auch optimieren, gerade wenn man schon irgendwo drinsteckt und sich verbessern möchte und das ist ja auch sinnvoll, nach Trainingsplan zu trainieren. Ich meine, wir beide sind auch ein Beispiel dafür, wir selbst coachen ja auch Athleten. Aber trotzdem kann einem manchmal diese Leichtigkeit auch viel geben und wenn man einfach mal probiert, was eben geht, dann erreicht man manchmal sogar mehr, als wenn man so zu verbissen ist.
Ja, das denke ich auch. Und ich meine, ich habe letztes Jahr rechtes Hardcore-Jahr gehabt. Wie gesagt, es war super, super gut von den Resultaten her. Aber ich habe wirklich alles gegeben. Also vom Mentalen über das Körperliche. Und deswegen ist es dann auch so gekommen, wie es dann kommen musste, kommen sollte. Ich meine, nach 15 Rennen, also das war mein 15. Rennen, der Ironman in Cozumel, muss ich ja wirklich sagen, hey, krass, dass mein Körper überhaupt noch so lange mitgemacht hat. Und dann, ja, nach 3 Kilometern Joggen hat er einfach gesagt, hey, jetzt ist mal gut. Jetzt ist einfach Schluss. Und dann habe ich ja diese Achillessehnenprobleme gehabt und bin echt froh, dass das so schnell, in Anführungszeichen, nach 1,5 Monaten wieder weg war. Aber was mich ein bisschen motiviert hatte, waren ja so gewisse Geschichten auch vom Sebi oder so, wo man ja gehört hat, dass man da echt Probleme haben kann mit dieser Achillessehne, wenn man das nicht ernst nimmt. Und da das redet, und meistens ist es ja so, wenn etwas schnell kommt, dann geht es auch schnell nochmal wieder. Und wenn man etwas langfristig hat, dann ist es halt irgendwie schwieriger, das nochmal loszuwerden. Und so war das tatsächlich. Also als ich dann diese Probleme mit der Achillessehne hatte, ja, optimal ist es sicherlich nicht, aber ich bin dann halt wirklich auch einen Monat gar nicht gelaufen und dann war das komplett weg. So. Und dann, wenn ich halt, ja, dann muss man auch die Geduld haben, wieder langsam anzufangen, weil ich quasi gefühlt bei 10% wieder gestartet bin, wo ich vorher mega fit war, aber ich hatte seitdem, nee, Klopf auf Holz, keine Probleme mit meiner Achillessehne.
Ja, da ist die Pause dann manchmal gut und auch wenn es Geduld kostet, auf lange Sicht gewinnt man da, glaube ich, eher mit, als wenn man es dann ständig mit sich rumträgt und immer wieder bekommt.
Ja, so. Genau das.
Ja, wir wollten ganz kurz nochmal, weil wir ja nicht so viel Zeit haben heute, auf deinen Job zu sprechen kommen, weil wir hatten es letzte Woche mit Kati, die ist Lehrerin, aber du bist ja Flugbegleiterin, wie du schon gesagt hast. Und also jetzt für uns, wir stellen uns das ziemlich kompliziert vor. Also du kannst dein Fahrrad wahrscheinlich nicht mitnehmen, wo auch immer du hinfliegst und dann dort trainieren, wenn du dann einen Tag frei hast. Wie kriegst du das unter einen Hut?
Ja, es ist relativ schwierig, muss ich sagen, geworden, weil die Langstreckenflüge, die es damals gab, nicht mehr so Langstreckenflüge sind, wie ich sie eben kannte, mit 2, 3 Tagen Aufenthalt. Eigentlich mit Corona hat sich alles geändert und man muss natürlich auch die Airlines verstehen, die sind da so ins Minus gegangen, dass sie das nochmal aufarbeiten müssen und möglichst lukrativ das Ganze auch angehen. Von daher haben wir eben manchmal auch nur 20 Stunden Layover, das ist schon gut, sage ich mal so. Also, dass wir 20 Stunden vor Ort sind und dann geht es wieder zurück. Aber man kann sich vorstellen, es lohnt sich da nicht, dass ich mein Fahrrad mitnehme, weil wenn ich jetzt irgendwie die Nacht durcharbeite, dann steige ich da nicht aus und fahre dann da 5 Stunden Rad. Also ich gehe dann ins Bett, wenn ich wach bin, gehe ich vielleicht mal irgendwie am Strand laufen und schwimmen und dann geht es halt auch schon wieder zurück. Also es ist definitiv viel, viel schwieriger geworden, als es mal war. Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt Teilzeit, das ist einfacher schon mal und so kann ich mir das auch besser einteilen von der Priorisierung mit dem Training. Und die Condor ist, ich kann es nur 1000 Mal sagen, so ein toller Arbeitgeber und geht so auf seine Mitarbeiter ein und hilft, wo sie können. Geht zwar natürlich nicht immer auf, aber wenn sie irgendwie können, helfen sie den Mitarbeitern schon. Und ja, genau, also ich bin jetzt unbezahlt beurlaubt für Hawaii gewesen, konnte da super gut trainieren und das ist halt, es ist so ein Mega-Benefit, so einen tollen Arbeitgeber zu haben, wobei, ja, mit dem Jetlag und dem und den Zeitverschiebungen und selbst ein Tagesflug ist nicht optimal, würde ich mal fast behaupten, mit dem Triathlon-Sport. Aber ja, das ist auch so ein bisschen Kopfsache. Wenn man sich das jetzt einredet, das funktioniert, dann funktioniert das schon.
Ja, ich meine, die letzten Jahre zeigen ja bei dir auch, dass es funktioniert.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Und umgekehrt, wenn man sich jetzt die ganze Zeit einredet, boah Mann, die anderen, die haben eben einen geregelten Alltag und die springen eben nicht von Europa nach ja, in die USA und nach Asien und ja, hin und her. Die müssen ja besser sein, ja klar, wenn man sich das die ganze Zeit irgendwie einredet und das im Kopf hat, ja, dann kannst du auch nicht groß Leistung bringen. Aber wenn du einfach sagst, das ist jetzt nun mal so und du kannst das handeln und dann funktioniert das auch. Und das ist auch meine Philosophie, gar nicht so viel nach rechts und links zu schauen, sondern einfach mal zu machen.
Ja, das ist natürlich auch besser.
Ja, voll guter Tipp und du darfst nachher oder gleich auch nochmal weitere Tipps geben, wenn du möchtest. Aber wir würden zu den kurzen Fragen übergehen, wo du einfach aus dem Bauch heraus antworten darfst.
Cool.
Genau. Erstmal, wer ist dein großes Vorbild, wenn du eins hast?
Boah. Also ich würde tatsächlich sagen, ich bin echt ein großer Fan von der Anna Haug, ja.
Okay, cool. Mhm.
Die ist cool, ja.
Ja, ist absolut.
Auf jeden Fall berechtigt, ja, genau. Ja. Sehr verständlich. Hast du einen Lieblingsmotivationssong zum Training oder Wettkampf?
Ich glaube, es ist Carrie Hilson, I Like, würde ich mal fast behaupten, ja.
Okay. Ist das ein Song, der noch aus deiner Feierzeit kommt?
Ja. Den Song muss man nochmal, also ich, das ist jetzt mega peinlich, also weil ich jetzt gerade nicht mal weiß, ob das die Carrie Hilson ist. Das werde ich auf jeden Fall noch nachreichen. Auf jeden Fall.
Ja, wir können den in den Shownotes verlinken. Falls du nochmal nachguckst, schickst du uns einen Link und dann packen wir das
rein. Wir googeln es auch gerne oder wenn du willst, sing ihn uns später vor.
Ja, sehr gut.
Genau. Was ist dein Lieblingsrennen?
Ein mit Cozumel.
Okay, cool.
Okay. Gibt es etwas, was du am Triathlon überhaupt nicht magst? Und wenn ja, was ist das?
Was mag ich nicht vom Triathlon? Den Start.
Okay. Ganz sicher. Die Aufregung oder quasi, dass es da so Getümmel gibt.
Genau. Also diese eigentlich eine Minute vom Start und den Start selber, dieses Gehacke da. Mhm. Das ist echt eine Katastrophe.
Ja.
Aber ich habe es gefunden. Carrie Hilson stimmt, I Like. Also gut.
Ja, okay. Sehr gut.
Ein Glück. Cool. Okay, perfekt. Dann ist das ja gerettet. Und wir gehen über zur nächsten Frage. Was ist deine Lieblingstrainingseinheit?
Also wollt ihr jetzt in eine spezifische Einheit
was
laufen?
Auch immer.
Oder
was dir gefällt oder wenn du was hast, was du einfach gerne machst im Trainingsplan?
Ja, tatsächlich. Also einen lockeren langen Lauf mit ein paar Steigerungen zwischendrin habe ich mega gerne.
Okay,
cool. Keep it simple.
Okay, ja. Cool. Was isst du denn am Abend vor einem Rennen?
Chocolate Chip Ice Cream.
ganz besonders.
Sehr gut. Ja, aber das, ich habe gehört, in Eiscreme ist auch sehr viel, sind viele Kohlenhydrate, ne? Zucker und so.
Ja.
Das ist gar nicht so schlecht.
Das ist gut, ja.
Aber es schmeckt auch gut. Ja.
Keine Ballaststoffe, das ist auch gut. Jetzt darfst du deinen Tipp für Hobbyathleten abgeben. Also du hast ja schon ein paar Tipps gegeben, aber vielleicht...
Hast du irgendwas, was du Hobbyathleten raten würdest?
Ja, nicht zu verkrampft an das Ganze rangehen, kleine Schritte machen und ja, das große Ganze eigentlich nie aus dem Auge verlieren und auch wenn es mal nicht gut läuft.
Ja, cool.
Sehr gut. Dafür bist du ja auch ein gutes Beispiel. Und jetzt zur letzten Frage, wie lange bleibst du dem Triathlon treu oder wie lange hast du vor, ihm treu zu bleiben?
Ja, also Frank habe ich in Hawaii gesagt, Frank Wechsel. Ich gehe immer in 2 Jahresschritten eigentlich vor und schaue, wie es dann aussieht. Also Ende 2025 müsste mich das nochmal fragen, ob ich weitermachen will oder ob ich dann nochmal in den normalen Alltag hineinspringe, sag ich mal so.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nach dem nächsten Hawaii-Rennen der Frauen. Also man weiß ja nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber ihr werdet ja in 2 Jahren wieder dran. Dann hören wir uns danach wieder und dann können wir die Frage einfach nochmal stellen.
Würde ich mich sehr freuen. Hat mich mega gefreut mit euch zweien. Ja, auch
Ja.
nochmal vielen, vielen Dank für eure Spontanität, Flexibilität
Ja, vielen
und
Dank für deine
weiter
Zeit.
so.
Und vor
Und
allem vielen Dank für deine Offenheit und ja, auch die vielen Einblicke, die du uns und allen Hörerinnen und Hörern natürlich gewährt hast. Das
hey, ich
war
danke
wirklich.
euch. Weiter so.
Ja, und wir hören uns spätestens in 2 Jahren wieder.
Genau, alles spätestens.
Alles klar, dann bis dann.
Bis
Ciao.
dahin. Ciao.